Ja, herzlichen Dank, dass ich heute noch mal hier sein darf und auch von dieser Stelle an alle, die hier im Gottesdienstraum versammelt sind, aber auch an alle, die vielleicht online oder im Nachgang sich den Gottesdienst anschauen, ein frohes und gesegnetes neues Jahr, auch von dieser Stelle aus. Ja, ich erlebe immer wieder in letzter Zeit, dass Menschen in der Beratung oder auch sonst wo mir sagen, wie sie das niederdrückt, die vielen negativen Nachrichten in unserer Welt, die Unsicherheiten in Politik und Wirtschaft. Und gleichzeitig habe ich heute einen Predigttext ausgewählt, der ja sehr froh oder fast euphorisch ist. Und wie das beides jetzt zusammenpasst, darauf dürft ihr gespannt sein, wie sich das in dieser Predigt entfalten wird. Ich habe heute die Übersetzung aus der Basisbibel gewählt und lese jetzt den Predigttext aus Jesaja 35, Vers 1 bis 10. Die Wüste und das dürre Land werden fröhlich sein. Die Steppe wird jubeln und blühen wie eine Lilie. Sie steht in voller Blüte und jubelt. Sie jubelt und jauchzt vor Freude. Sie wird so herrlich sein wie der Libanon, so prächtig wie der Karmel und die Scharon-Ebene. Alle werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes erblicken. Macht die müden Hände wieder stark und die weichen Knie wieder fest. Sagt denen, die den Mut verloren haben, seid stark und habt keine Angst. Seht, da ist euer Gott. Er übt Vergeltung und schafft Recht. Er selbst kommt, um euch zu befreien. Dann gehen den Blinden die Augen auf und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Der Gelähmte springt wie ein Hirsch, der Stumme jubelt aus vollem Hals. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche bewässern die Steppe. Der glühende Sand wird zu einem Teich. In der Dürre sprudeln frische Wasserquellen. Wo einst die Schakale hausten, wachsen Gras, Schilf und Papyrus. Eine Straße wird dort verlaufen, die wird man den Heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird sie betreten, sie gehört denen, die auf dem rechten Weg sind. Selbst Unwissende gehen nicht in die Irre. Auf dieser Straße gibt es keinen Löwen, kein Raubtier ist auf ihr zu finden. Nur die erlösten Menschen sind dort unterwegs. Alle, die der Herr befreit hat, kehren jubelnd zum Berg Zion zurück. Grenzenlose Freude steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Jubel und Freude stellen sich ein. Sorgen und Seufzen sind für immer verschwunden. Was für ein Text. Ein Textabschnitt voller Bilder und Vergleiche, die uns so positiv erscheinen, dass es uns ja fast unwirklich, fast utopisch vorkommt. Was wird hier eigentlich für eine Sehnsucht geweckt? Es klingt geradezu paradiesisch, blühende Steppen wie Lilien, grünende, fruchtbare Zedernwälder wie im Libanon, Quellen von frischem, sprudelndem Wasser mitten in der Wüste. Und auch Lebenseinschränkungen durch Krankheiten wie Blindheit, Taubheit und Lähmung werden einfach so aufgehoben. Das ist doch überwältigend und grandios. Und deshalb habe ich dieser Predigt auch den Titel gegeben, Hoffnung statt Mutlosigkeit. Aber der Ausgangspunkt ist ein negativer, die hier adressierten Menschen sind zunächst einmal ohne Mut, ohne Zukunftsperspektive und irgendwie völlig kraftlos. Sie brauchen also diese Ermutigung und sie brauchen neuen Elan, denn all dies fehlt ihnen gerade und wird als gravierender Mangel wahrgenommen. Und deswegen ist mein erster Punkt auch die Ausgangslage. Was ging hier vor sich? Warum sind die Menschen müde und mutlos? Dieser Text stammt etwa aus dem 7. Jahrhundert vor Christus und Jesaja schreibt ihn an die jüdischen Menschen, die im Exil in Babylon leben. Und die Gründe für die Müdigkeit und Mutlosigkeit dieser Menschen sind vielfältig. Das Exil dauerte schon so lange. Das Exil, und da muss ich einen Exkurs machen, in unserem heutigen Sinne ist Exil etwas anderes. Das ist eine freiwillige Entscheidung von meist politisch engagierten Menschen, die ihr Heimatland verlassen, um ja nicht verfolgt zu werden, die freiwillig ins Ausland gehen. Das, was damals passierte, war eigentlich kein Exil, es war eine Verschleppung, eine unfreiwillige Verschleppung von jüdischen Menschen weg aus Israel nach Babylon. Und diese Verschleppung war ernüchternd und der Alltag forderte sie bisweilen hart. Das religiöse Leben war zwar möglich, man billigte ihnen das zu, dass sie ihren Glauben lebten, aber in der fremden Umgebung war das anstrengend und auch nur mit Einschränkungen möglich. Und bedeutungsvolle Orte wie der Tempel, bedeutungsvolle Orte, also für ihren Glauben bedeutungsvoll, wie der Tempel auf dem Berg Zion, die waren zerstört und konnten auch räumlich jetzt keinen Trost bieten. Man hatte sich eingerichtet in Babylon, aber man fühlte sich immer noch fremd und heimatlos. Also ist es kein Wunder, wenn am Ende dieser langen Phase in der Verbannung die Menschen, die hier angesprochen werden, ausgepowert und erschöpft sind. Geht es einigen von uns vielleicht auch so, nach Monaten oder sogar Jahren des Hoffens auf Frieden, auf bessere wirtschaftliche Verhältnisse? Auch wir haben ja schon eine lange Zeit hinter uns, wo wir in vielerlei Hinsicht auf Besserung gehofft haben oder auch auf Frieden in unserer Welt. Und es ist immer noch kein echter Frieden in Sicht in der Ukraine. Und auch die Bemühungen um Frieden im Nahen Osten sind immer wieder gescheitert. Und auch jetzt kommen sie, wenn nur partiell oder ganz schleppend, in Gang. Auch bei uns in unserem Land gibt es immer noch Kämpfe und Auseinandersetzungen in der Politik über Ziele und gerechte Verteilung der Staatsfinanzen. Jetzt umso mehr, weil jede Partei sich für die Wahl im Februar ins rechte Licht drücken will. Oder im Beruf. Die Arbeit wird für viele ja anstrengender, mit immer weniger Personal die gleiche Arbeit zu schaffen. Das zehrt an den eigenen Kräften. Oder der ein oder andere muss durch die schwächelnde Wirtschaft sogar um den eigenen Job bangen, den man sich mal hart erarbeitet hatte und von dem man glaubte, er sei einem sicher. Ja, auch heute sind manche von uns vielleicht erschöpft und ausgepowert. Und viele von uns hoffen auch auf Besserung der Verhältnisse in diesem gerade neu begonnenen Jahr. Und auf Frieden in der Welt hoffen wir. Können uns da Visionen, Träume und Zukunftsvisionen helfen, diese negative Situation auszuhalten? Können uns Zukunftsvisionen und Träume helfen? Ich komme später nochmal darauf zurück. Aber jetzt erstmal zurück zu unserem Bibeltext. Wenn man diesen Text historisch betrachtet und ihn lediglich für seinen geschichtlichen Kontext damals deutet, wirkt er tatsächlich utopisch und wie eine übertriebene Illusion. Ein illusorischer Traum, mit dem sich manche der jüdischen Menschen im fremden Land trotz aller Entbehrungen und Unfreiheit irgendwie über Wasser halten sollen. Und sicherlich war die Erwartung mancher jüdischer Menschen, die im Exil in Babylon lebten, auch völlig übertrieben. Wie toll es denn in Jerusalem sein würde, wenn man einst dahin zurückkehrt. Auch in der Erinnerung erschien ihnen wahrscheinlich die alte Heimat in Israel im Nachhinein viel schöner, als sie jemals war. Das ist ein Phänomen, das kennen vielleicht auch manche hier von uns, die irgendwann ihre Heimat verloren haben. Im Nachhinein wirkt alles viel schöner. Historische Realität ist, dass der zerstörte Tempel in Jerusalem nie wieder aufgebaut wurde, bis heute. Und auch manche anderen Erwartungen der im Exil lebenden Menschen haben sich so nicht ganz erfüllt. Ist also die Schilderung in diesem Text eine Illusion von Jesaja? Ist das alles ein bloßer Wunschtraum des Propheten, bei dem der Wunsch der Vater des Gedankens ist, wie ein Traum, bei dem man, wenn man erwacht, feststellen muss, dass die reale Welt eine ganz andere ist? Und da stellt sich manchem vielleicht schon die Frage, verhält es sich denn so, wie in dem berühmten Zitat von Karl Marx ausgedrückt aus dem Jahr 1844, der Religion als das Opium des Volkes bezeichnete? Demnach würde ja der Glaube wie eine Droge wirken, der Glaube ans Jenseits. Ein Glaube, der die Menschen einlullt und sie lähmt, damit sie nichts gegen Ungerechtigkeit und Missstände in dieser Welt unternehmen. Oder wie ein Joint, den jemand raucht, um das unerträglich gewordene Leben durch surreale Fantasien erträglich zu machen. Ich denke nicht, dass das auf unseren Glauben zutrifft, denn zumindest der Glaube an Jesus Christus, den Auferstandenen, wirkt ganz anders. Er will uns nämlich wachrütteln. Er ruft uns auf zum Handeln an den Armen und Benachteiligten. Und Jesus selbst wendet sich so oft gegen Missstände der damaligen Gesellschaft und verschafft den Unterdrückten Recht. Und das ganze Neue Testament ist voll von Berichten, wie Jesus Christus sich voller Liebe den Menschen zuwendet, gerade den Unterdrückten und Schwachen. Und er hilft ihnen, verbessert hier und da ihre Lebensumstände. Aber halten wir fest, unser Glaube ist keine Droge, die einlullt, sondern er will uns lebendig machen, er will uns aktivieren, zum Tun anregen. Und das ist wichtig an dieser Stelle, es gibt eine Wechselwirkung zwischen Hoffnung haben und Überleben. Wir kennen ja vielleicht den Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt. Will sagen, solange Menschen die Hoffnung nicht aufgegeben haben, können sie Schweres besser durchhalten, haben sie einfach mehr Resilienz. Und es ist spannend, es ist sogar einmal durch klinische Studien aufgezeigt worden, dass es eine Korrelation gibt, also einen Zusammenhang zwischen Hoffnung und Heilungschancen. Man hat das an Krebspatienten untersucht, die eine lebendige Hoffnung hatten durch ihren christlichen Glauben, hatten tatsächlich in einer Gruppe von Probanden rein statistisch gesehen eine höhere Heilungschance. Natürlich muss man da vorsichtig sein, das ist nur rein statistisch, aber hat schon eine Bedeutung. Und auch Zukunftsträume und Visionen sind ein ganz starker Motivationsfaktor für Menschen. Und wir kennen das auch aus der Geschichte. Da ist auch ein solcher Effekt einmal aufgetreten. Zum Beispiel hat Dr. Martin Luther King durch seine berühmte Rede »I have a dream«, ich habe einen Traum, Millionen von US-Bürgern angesprochen und ihnen ja eine Vision vor Augen gemalt von einer gerechteren Gesellschaft. Und er hat sie dadurch motiviert, für eine bessere Zukunft und ja, zu kämpfen für eine bessere Zukunft und gegen Rassendiskriminierung. Und ich bin im Moment gerade dabei, ein Buch zu lesen, eine Biografie über ihn. Und es gab ja damals durchaus auch Bewegungen, die mit Gewalt versucht haben, die Verhältnisse zu ändern. Und er hat immer auf dieser Gewaltlosigkeit bestanden und hat die hochgehalten. Und als er diese große Rede in Washington gehalten hat vor Millionen von US-Bürgern, da hat er erst angefangen und hat die Missstände geschildert, all das, was noch nicht gut ist, worunter die schwarzen Bürger leiden. Und dann hat ihm jemand, der hinter ihm stand, aus seinem engsten Freundeskreis zugeflüstert: Tell them about your dreams. Erzähl ihnen von deinen Träumen. Und dann hat er angefangen, und das war ein relativ spontaner Teil dieser Rede, der aber jetzt im Nachhinein die Rede sehr, sehr berühmt gemacht hat. Sie ist ja eine der, ja, in unserer Weltgeschichte eine der berühmtesten Reden. Dann hat er erst angefangen, den Leuten zu zeigen, was möglich wäre. Er hatte den Traum, dass seine Kinder, seine schwarzen Kinder, einst mit Weißen gemeinsam in die Schule gehen, spielen können, in Frieden leben können und so weiter. Wir sehen also, Hoffnung und positive Zukunftsträume zu haben, ist ein wichtiger Aspekt für uns Menschen. Der kann uns am Leben halten, der kann uns aktivieren, uns Mut geben, uns für etwas einzusetzen. Und das bringt mich an dieser Stelle jetzt zum nächsten Punkt, nämlich zweitens: Aus welchem Grund besteht Hoffnung? Hoffnung auch für uns. Diesen Bibeltext dürfen wir ja als lebendiges Wort Gottes verstehen. Und dessen Bedeutung reicht ja weit hinaus über diesen historischen Kontext des damaligen Exils in Babylon. Diese Aussagen des Propheten Jesaja sind nämlich Zukunftsvisionen, die ebenso das ewige Friedensreich am Ende aller Zeiten betreffen. Und diese Visionen aus dem alttestamentlichen Buch des Propheten Jesaja werden sogar im Neuen Testament nochmal aufgegriffen. Es ist in der Tat Jesus Christus selbst, der mit diesen Worten sein eigenes Wirken beschreibt. In Matthäus 11: Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Tote werden auferweckt, Taube hören und Armen wird die frohe Botschaft verkündet. Selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Das zeigt uns ja einen viel, viel weiteren Horizont auf. Und es spannt auch eine Brücke zwischen dem Jesaja-Text damals im Alten Testament und dem Wirken Jesu auf dieser Erde bis hin zu dem ewigen Friedensreich, das wir einst erwarten. Und insofern erinnert dieser Text uns auch an die Visionen der Offenbarung von der himmlischen Stadt Jerusalem, wie wir es in Offenbarung 21 lesen können. Ich sehe, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und nun zu meiner am Anfang gestellten Frage. Ja, es hilft uns Menschen sehr, auch schwere Zeiten zu überstehen, wenn wir die Hoffnung haben, dass das Leidvolle nicht der Schlussakkord ist. Ja, es steigert unsere Resilienz und auch das Durchhaltevermögen, wenn wir die Perspektive haben, dass noch etwas Gutes auf uns wartet. Ja, auch Leid lässt sich besser ertragen, wenn wir eine begründete Hoffnung haben, dass das Leiden sich einst in viel größere Freude und Hoffnung und Wohlsein verwandelt. Und darum sollen und dürfen auch wir Hoffnung haben, Mut fassen und unsere erschöpften Glieder wieder beleben, die müden Hände stark machen und die weichen Knie wieder fest. Hier haben wir es nicht mit einer billigen Aufmunterung zu tun. Hier werden keine keine leeren Worte gemacht, um demotivierte Arbeitskräfte wieder zu motivieren. Und es ist auch keine billige Aufforderung für lustlos gewordene Mitarbeiter einer Gemeinde. Nein, hier haben wir es mit einem substanziellen Perspektivwechsel zu tun. Gott verspricht uns Blüte in wüstenähnlicher Steppe, Wasser für die Dürstenden, Jubel und überschwängliche Freude brechen hervor und überbieten alles bisher Gesehene und Erlebte. Der Anblick seiner Pracht und Herrlichkeit verändert alles. Es ist wie ein elektrisierender Impuls, der nicht zu stoppen ist, und der wird uns einst durchdringen und uns verändern, wenn wir einmal Gott gegenüberstehen. Man hat ja den Christen in früheren Zeiten oft vorgeworfen, dass sie zu jenseitsorientiert sind, dass sie die Menschen immer nur auf die Ewigkeit vertrösten würden. Aber ich denke, das hat sich sehr verändert in unserer satten und reichen westlichen Welt. Vielleicht ist es ja an der Zeit, dass wir uns fragen, ob wir nicht heute zu diesseitsorientiert leben. Manche Dinge, die in der Ewigkeit völlig belanglos sein werden, nehmen uns doch viel zu sehr in Anspruch. Detailfragen der religiösen Praxis bieten den Christen verschiedenster Denominationen Anlass zum Streit und zur Verfeindung. Und die nicht an Christus glaubenden Menschen lachen darüber oder zweifeln sogar an der Integrität der Christen. Was wäre, wenn wir uns wieder mehr auf das ausrichten, was uns als Christen verbindet und auf Grundaspekte unseres Glaubens, die Bestand haben in Zeit und Ewigkeit? Oder eine andere Variante der Diesseitsorientierung. Vielleicht lassen wir uns einlullen von Genuss, häufen Reichtum an ohne Ende, als hätten wir niemals vor, diese Erde zu verlassen. Ja, wir hatten uns vielleicht schon daran gewöhnt, dass unser Leben hier in Europa beinahe paradiesisch ist, und vergessen dabei ganz, dass eigentlich ein viel besseres Paradies nach dem Tod auf uns wartet. Wir haben uns darauf eingerichtet, dass wir unbegrenzt Luxus genießen können, dass wir selbstbestimmt aus einer Fülle von Optionen wählen können, wie wir wohnen, wie wir das Leben gestalten, wie wir unsere Freizeit leben, ausleben. Und es war vielleicht schon normal geworden, wie leichtfertig wir mit unserem überschüssigen Geld umgehen. Und jetzt merken manche vielleicht, dass ihr irdisches Paradies zu bröckeln beginnt. Auch bedingt natürlich durch die schwächelnde Wirtschaft und ja, durch Auswirkungen des Klimawandels und durch weltweite Krisen. Vielleicht ist es an der Zeit, uns wieder mehr auf das Jenseits auszurichten und unsere Schätze wieder mehr im Himmel zu sammeln als auf dieser Erde. Denn im Gegensatz zu irdischen Paradiesen, die jederzeit in sich zusammenfallen können, haben wir eine begründete Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit bei unserem Gott. Und dafür hat sich Jesus Christus verbürgt, und das hat dadurch sicheren Bestand. Wir haben die Wahl, und das ist mein dritter Punkt. Wir haben die Wahl, Müdigkeit und Mutlosigkeit oder Hoffnung und Lebensfreude zu wählen. Welcher Variante geben wir mehr Raum in unserem Innern? Ein paar Kapitel weiter in Jesaja 40, Vers 29 bis 31 lesen wir Folgendes. Er, Gott, gibt dem Müden neue Kraft und macht den Schwachen wieder stark. Junge Männer werden müde und matt, starke Krieger straucheln und fallen. Aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler, sie rennen und werden nicht matt, sie laufen und werden nicht müde. Hier wird uns genannt, was der Schlüssel ist. Nicht permanentes eigenes Krafttraining und Durchhalteparolen, sondern das bewusste Hoffen und Warten auf unseren Herrn, auf sein Wirken. Wir dürfen unsere Hoffnung auf Jesus setzen. ihm und seinen Zusagen Glauben schenken, ihm vertrauen, auch allen Negativprognosen zum Trotz. Und wenn wir das tun, wird er uns mit seiner Kraft erfüllen, einer Kraft und Stärke, die wir natürlich nicht aus uns selbst haben, sondern aus seinen unerschöpflichen göttlichen Quellen. Und im Neuen Testament, in Hebräer 12, Vers 12, wird auch ein Bezug zu diesem Text hergestellt. Da steht nämlich: Macht die müden Hände und die erlahmten Knie wieder stark und schafft für eure Füße gerade Pfade. Denn was lahm ist, soll nicht auch noch fehltreten, sondern geheilt werden. Bemüht euch um Frieden mit jedermann, mit allen Menschen und auch um Heiligkeit. Ohne sie wird niemand den Herrn sehen. Interessant, dass wir am Ende auch noch selbst dazu aufgefordert werden, die müden Hände und erlahmten Knie wieder stark zu machen. Also können wir auch selber etwas dazu beitragen, dass das geschieht, uns danach ausstrecken, das Erbitten von Gott. Und da, wo wir selber machtlos sind, wo wir nichts ausrichten können, dürfen wir uns im Gebet an unseren Herrn wenden und auf das machtvolle Eingreifen und Wirken unseres Gottes verlassen. Amen.